Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie. Wir kriegen ja immer wieder die Fragen zu deinem Eifersuchtsproblem.
Eifersuchtsproblem?
Liebe Sina.
Ja, krass, diese Folge haben wir, glaube ich, vor 5 Jahren aufgenommen.
Ja.
Kann sie gerne in den Shownotes verlinken.
Und bis heute ist ein großes Thema bei allen Lauschis da draußen, die wissen wollen, wie werde ich meine Eifersucht los?
Ja, gute Frage, gell? Eifersucht ist scheiße.
Ja.
Wenn man sie selber verspürt und auch wenn man in der Beziehung davon betroffen ist. Also es ist leiden wirklich
alle.
Alle, ja, leider. Und die Freunde, weil sie ständig irgendwelche Geschichten hören müssen. Puh, ja, wie habe ich meine Eifersucht losgebracht? Gute Frage. Ich glaube, ganz viel Verständnis von meinem Partner, sehr viel Selbstreflexion und sehr viel sich selber auch mal ein bisschen zurückhalten. Ich glaube, das ist etwas, was man wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr so gerne macht oder kann, dass man einfach auch mal checkt, wann ist genug, wann reicht es, wann kann ich endlich mal die Klappe halten. Ja, boah, wir haben schon sehr viel gestritten wegen dem Thema. Und auch heute bin ich immer nur so, bei manchen Leuten, da habe ich jetzt nicht mehr so dieses ultimative Eifersuchtsgefühl, das hat sich jetzt eh sehr gut eingepegelt. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Andi über alte Geschichten rede oder so und er mag halt eigentlich gar nicht so drüber reden. Und dann habe ich immer nur so ein bisschen dieses Kribbeln, aber es ist eher so ein angenehmes Kribbeln. So, ah ja, der hat vor mir mal mit wem anderen. Aber früher war das schon so ein krasses Gefühl, das mich sehr negativ beeinträchtigt hat, auch teilweise im Alltag. Also ich habe echt eine sehr harte Eifersuchtsphase hinter mir, auch in meiner ersten Beziehung, die ich dann echt erfolgreich damit auch versemmelt habe. Und weil einfach mein Freund damals das auch nicht mehr mittragen konnte oder wollte, was ich auch irgendwie verstehe. Er hat halt leider auch irgendwie ein paar Dinge gemacht, die das durchaus befeuert haben. Vergiss ich immer gerne, ist schon so lange her. Und ja, der Andi war einfach immer ein cooler, verständnisvoller Typ und hat das, er hat gesagt, er hat das vor mir, hat er noch nie Erfahrung damit gehabt, in einer Beziehung, weil gespust ist schon, aber nicht in einer Beziehung. Und
ich kann mir den Andi leider irgendwie überhaupt nicht vorstellen in einem Gespusi. I'm sorry to say, ich habe den Andi wirklich, wirklich sehr gern, aber er ist für mich so der typische Beziehungstyp.
Ja, ich glaube, er ist, aber ich glaube, er hat es schon krachen lassen.
Ja, eh, aber ich glaube, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der Andi der Typ, weißt du, kann mir nicht vorstellen, dass der Andi der Typ Fuckboy wäre.
Das wollte ich gerade sagen, er ist definitiv kein Fuckboy.
Er wäre dann eher so einer, der das versucht, eh so gut wie möglich, so smooth wie möglich.
Bestimmt, also ich glaube, er hat nie so krasse Dramen gehabt, deswegen war er halt mit mir auch so ein bisschen überfordert. Weil ihr bei jedem, glaube ich, jeder, weil ich bei jedem Scheißer ein komplettes Eifersuchtsdrama irgendwie vom Zaun gebrochen habe. Und es war echt sehr selbstschädigend auch. Ich weiß gar nicht, warum lässt man das auch so eskalieren? Also es ist irgendwo, es ist auch ein bisschen so die Sucht nach dem Drama.
Und dann vielleicht auch ein bisschen eine Tendenz zur Selbstsabotage.
Bestimmt, ganz bestimmt sogar. Ich glaube, manche versuchen halt auch so ein bisschen die unbewusst vielleicht auch die Beziehungsspannung so zu erhalten, also dieses Drama so in der Beziehung zu halten, weil sie irgendwie Schiss haben, wenn es langweilig wird oder ruhiger wird, wenn das weg ist, dann löst sie die Beziehung auf. Lustigerweise habe ich dann irgendwann einmal das Buch vom Eckhart Tolle in den Händen gehalten, das kennen viele wahrscheinlich das jetzt. Und ich habe es gelesen, es war sehr unterhaltsam auch, es war schon sehr schlüssig, der Typ ist ja irgendwie sehr lustig und sehr, ja, ist ein bisschen skurril. Und ich habe aber eine Sache, habe ich wirklich sehr, sehr wertvoll gefunden und habe es auch total für mich mitnehmen können. Und zwar, er hat dann gesagt, es tut auch weh, so einen Schmerz loszulassen, weil man das so gewohnt ist. Und dass dann immer eher mehr neuer Schmerz entsteht, wo man altgewohnten Schmerz loslassen soll. Ob das jetzt durch Trauerarbeit ist oder weil man sie eben in so liebgewonnene Routinen im Leben begeben hat, die in die eigene Unglücklichkeit quasi irgendwie rechtfertigen. Und er hat eben gemeint, man muss das auch loslassen und es wird nicht sofort, nur weil man sich entschieden hat, was loszulassen, wird nicht sofort dann die ultimative Besserung oder so ein schönes Gefühl eintreten, sondern mal, ich glaube, der Hund haut da irgendwo auf was herum unter mir. Und die Ja, also diese Selbstheilung tritt dann quasi erst ein, wenn man wirklich durch diesen schmerzhaften Abschied von etwas Altbekanntem, wo man da mal durchgegangen ist. Und mir ist es auch so gegangen, weil ich mir irgendwann dann gedacht, so, also entweder ich vergeige jetzt diese Beziehung mit dem Andi erfolgreich damit, also es hat er mir dann auch mal so gesagt, dass ihn das halt schon sehr stresst und dass er das als sehr schädigend für unsere Beziehung empfindet, dass ich halt wegen jedem Blödsinn so eifersüchtig bin. Und ich habe halt auch irgendwie so klassische Sachen gemacht, die ich selber jetzt gar nicht relativieren möchte. Aber ich habe mir halt auch öfter mal angeschaut, wem er auf Instagram folgt und so. Und das ist jetzt einfach ein Typ, der nicht immer auf Instagram ist und der folgt einfach irgendwelchen Menschen. Und jetzt auch nicht einmal groß den Bikini-Models oder so, aber halt eben mir die Leute dann angeschaut und war so, aha, so. Das würde ich heute auf keinen Fall mehr machen. Auch wenn ich es könnte. Ich würde mir einfach denken, warum sollte ich das machen? Ich folge ja selber teilweise irgendwelchen Accounts.
Ja,
also, keine Ahnung. Ja, und damals war das halt für mich extrem und ich war halt schon sehr, sehr, naja, sehr, also ich habe dann schon mal einen Streitart vom Zaun gebrochen, wenn mir halt irgendwas da nicht gepasst hat, was ich da gesehen habe. Und irgendwann habe ich mich dann eben entschieden, so, also ich muss das jetzt loslassen, weil sonst wird das nichts.
Mhm. Und du hast dich für den Andi entschieden und ja, gegen die Eifersucht.
Gegen die Eifersucht. Es war wirklich eine, also je älter ich werde, desto mehr kommt mir schon also ein bisschen vor, dass sehr viele Dinge im Leben eine aktive Entscheidung sind.
Ja,
gerade auch das Thema Eifersucht loszulassen. Und es hat sich dann schon mal, also es ist einmal, du hast ja irgendwie nichts, was du an die Stelle der Eifersucht tritt. Das ist total skurril. Also wirklich, du bist doch so daran gewöhnt, dieses Gefühl zu spüren. Du hast irgendwie diese Nervenbahnen sind so in deinem Gehirn gefestigt, so kaum ist irgendein anderer Mensch in dem Leben von deiner angebeteten Person, sind gleich die Alarmglocken an und die Antennen ausgefahren. Und irgendwie, wenn du das dann wirklich so aktiv steuern versuchst und zurückzunehmen versuchst, ist es echt mal befremdlich. Also als ich mal aktiv entscheiden, dass ich keine Lust mehr habe, dieses Gefühl zu spüren, weil es hat man ja im Endeffekt, also es ist nie irgendwas rausgekommen, es hat sich nichts bewahrheitet, es waren alles immer nur so Dramen in meinem Kopf. Für was? Also das muss man sich dann schon immer so ein bisschen vor Augen halten, dass man dann schon auch sehr viel Drama kreiert, wo ja eigentlich vielleicht auch keines wäre. Ich sage jetzt nichts gegen berechtigte Eifersucht, wenn man in der Beziehung zum Beispiel schon mal so ein bisschen die Erfahrung gemacht hat mit betrogen werden und dann sind da wieder irgendwelche Menschen in dem Leben oder man findet irgendwelche Nachrichten am Handy oder so. Das ist wieder was anderes, aber diese Erfahrung habe ich Gott sei Dank nicht gemacht.
Ja, ich finde, das ist ein großer Unterschied ist auch, ob man Unsicherheiten in der eigenen Beziehung hat. Also im Sinne von, dass wirklich berechtigte Unsicherheiten da sind, wie du sagst, Betrug etc. Ich finde, da ist ja eine gewisse, ich will nicht sagen eine es gibt keine gesunde Eifersucht, finde ich.
Nein.
Ich finde aber, es gibt einen gesundes Misstrauen auf einer Situation hinaus. Also ich finde, das ist ja nicht unbedingt von Eifersucht oft geprägt, sondern es ist eher dieses, wenn da schon Sachen passiert sind, ist es eigentlich ein natürlicher Mechanismus, sich zu schützen und da ein bisschen skeptisch zu sein gegenüber dem Ganzen. Aber ich finde halt dieses, was ich zum Beispiel sehr schwierig finde, ist halt dieses, das kann halt die Person, die nicht davon betroffen ist, nicht so nachfühlen, wenn es keinen Grund gibt. Und ich will das jetzt nicht mit meiner Erkrankung, also mit meiner Borderline-Erkrankung vergleichen, aber zum Beispiel für mich war das damals eine sehr aktive Entscheidung, zu sagen, ich arbeite an meinen Symptomen. Und die schlimmste Zeit war eigentlich für mich die Zeit danach, weil ich keinen Handlungsraum mehr hatte. Weil davor hatte ich einen Handlungsraum, wie ich agiere, wenn ich getriggert bin oder in Situation und auf einmal war diese, wie man agiert, weg. Weil man nicht mehr diesen ungesunden Weg oder diese, man hat seine Emotionsregulierung verbessert, man hat nicht mehr so eine starke, also die Impulskontrolle war stärker etc. Und mir hat der Anfang vom Gesunden hat sich sehr schwerelos angefühlt, im Sinne von, man weiß nicht wohin.
Ja, ja.
Und ich habe das Gefühl, dass es generell, also das kann man auch bei der Eifersucht vielleicht sagen, dass es generell etwas ist, wenn man etwas Neues erlernen muss auch, wohin denn damit? Weil das Ding ist, klar, man kann sagen, man schaut sich keine Instagram-Sachen mehr an. Das ist auf jeden Fall eine gute Technik, das abzuwenden, weil das ist einfach nur die eigenen Ängste schüren. Aber ich denke mir halt so, es gibt ja immer wieder in Beziehungen vielleicht Momente, wo vielleicht das Thema dann trotzdem aufkommen würde und man muss einfach neue Mechaniken lernen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, ein wichtiger Weg, den du da gehen konntest, auch dank dem Verständnis vom Andi, war die offene Kommunikation.
Ja, und er, also wirklich auch, weil der so viel Verständnis auch gehabt hat dafür.
Ja.
Also das war schon diese ehrliche Kommunikation von seiner Seite, gar nicht einmal so sehr von meiner, weil weißt du, was nämlich auch echt ein Problem ist, dass gerade wortgewandte junge Frauen, die mit dem Thema Eifersucht sehr kämpfen, in erster Linie mal wahnsinnig wortgewandt sind. Und wenn die dann mit einem Typen zusammen sind, der es vielleicht nicht so gewohnt ist, jedes Gefühl breit zu diskutieren, die können den einfach an die Wand reden. Und die finden überall irgendwelche
Indizien.
Genau. Und irgendwann wird der sagen, ja, es stimmt, ich habe vor 15 Jahren mal auf irgendeinem Bauernfest mit der geschmust. Ups, sorry. Und das nimmt sie dann vielleicht als Anlass, schau, du sagst mir doch nicht alles, bla bla bla. Man findet, wenn man möchte, immer irgendwelche Probleme. Und das ist mit der Eifersucht auch so. Und wenn da niemand an, also ich sage jetzt gar nicht, dass die Verantwortung da gar nicht, also nur bei der anderen Person liegt, aber wenn man da jemanden hat, der sich sehr schnell an die Wand spielen lässt bei dieser Thematik, der sich da sehr übermähen lässt von einer wortgewandten Person in der Partnerschaft, die eifersüchtig und rasend vor Eifersucht ist, dann wird es echt schwierig. Wenn da jemand steht, voller Selbstbewusstsein und sagt, du brauchst neben meine Sachen durchschauen, sonst gibt es Ärger. Ich will das nicht, Schluss aus. Diese Ansagen muss man echt machen, weil die Person so blind ist und das nicht sieht, was sie da verliert. Das ist nämlich auch ein großes Problem. Man ist sich dessen ja gar nicht bewusst, was man aufs Spiel setzt. Mhm. Und man setzt so viel aufs Spiel. Und ich glaube, das Wort Eifersucht finde ich schon interessant auch, weil es das Thema Sucht beinhaltet. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, gibt es da psychologisch irgendwelche Mechanismen, weil dieses Kribbeln und dieses Gefühl im Bauch, da ist irgendwas und ich weiß nicht, was es ist, das gibt den Leuten aus irgendeiner perfiden Art und Weise, es gibt einem irgendwas. Also das macht schon auch was mit den Menschen, dass die da immer wieder auf Spurensuche gehen und immer wieder, und again, wenn da jemand mal wirklich eine desaströse Erfahrung gehabt hat, die einem Anlass gibt zum Misstrauen, ist das ganz was anderes.
Aber das finde ich so witzig, weil zum Beispiel bei mir gab es den Fall von einer zweiten Freundin und ich verspüre so 0,0 Eifersucht.
Ja, ich glaube, entweder man hat diese Veranlagung dazu oder man hat sie einfach nicht. Und ich glaube, dass das echt eine Persönlichkeitsstrukturfrage ist.
Ich habe herausgefunden, also durch meine Recherchen mal, also das ist aber schon länger her, dass Menschen, die eifersüchtig sind, sind generell Menschen, die eher auch zu die beide Komponenten auch stark ausgeprägt haben, eine gewisse Unsicherheit der eigenen Person in der Beziehung, also sozusagen dieses liebt mich der andere ist ein Thema oft und das zweite ist ein Kontrollverhalten.
Mhm.
Und dass man halt mit Eifersucht ein vermeintliches Kontrollgefühl erlebt, und das wird wahrscheinlich auch dieses Kribbeln in einem sein, wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich es, wieder Sherlock Holmes, jetzt habe ich mein Indiz, es ist erkannt, er ist ein Böser. So, und dann, aber in Wahrheit, ja, und ich glaube halt, dass das vielleicht dazu führt, dass man dann dieses Kribbeln hat und das Ding, aber zum Beispiel, für mich ist Eifersucht etwas so schwierig Nachvollziehbares oft, und deswegen finde ich es halt auch so spannend, weil ich mir denke, wenn da ein Mensch schon sich bereit erklärt, in eine Beziehung mit einem zu gehen, vor allem wenn es eben eine unbegründete Eifersucht ist, sage ich jetzt mal, dann ist dieser Mensch schon gewillt, mit dir Zeit zu verbringen. Und vor allem am Anfang wäre er ja doof, wenn er es versemmelt.
Ja, aber das sehen Leute, die eifersüchtig sind, gar nicht so.
Es ist so komisch für mich nämlich. Deswegen, ich denke mal zum Beispiel, ich hatte ja einen sehr eifersüchtigen Freund. Und für mich war das so irrational, hat mich eigentlich von ihm komplett distanziert.
Mhm.
Weil er hat in Wahrheit damit immer wieder mir gezeigt, er hat mir das Gefühl gegeben, ich bin böse, ohne dass ich was Böses bis jetzt gemacht habe. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn du so schon über mich denkst.
Diese Self-Fulfilling Prophecies
sind da
definitiv ein Ding. Also die Leute haben irgendwie ihre Vorstellung, wie die Realität ist. Und sie passen ihre Verhaltensweisen so an, dass sie im Endeffekt dann genau die Realität erzeugen, von der sie da immer Angst gehabt haben. Und ich glaube, auch jemand, der das nicht so gut nachvollziehen kann, wie sie Eifersucht anfühlt, der erlebt das auch als sehr angriffig. Und ich glaube, das ist es vielleicht zum Teil auch, aber vielleicht auch nicht immer. Also jemand, der Kontrolle über einen ausüben möchte, das ist ja definitiv ein Angriff auf die eigene Person, auf die Freiheit der Person.
Mhm.
Aber ich glaube, jemand, der nicht bewusst Kontrolle ausüben möchte, aber das eher so unbewusst macht und nur damit er sich selber, also mir ist es schon so gegangen, ich wollte jetzt nicht den Andi abhalten von irgendwelchen Dingen, dass der fortgeht oder so, das war überhaupt nicht mein Ziel. Mhm. Wir haben uns in der Beziehung auch immer eher bestärkt, Dinge zu tun, auch ohne den anderen, und der ist viel weggefahren nach Innsbruck und hat viel mit seinen Kumpels gemacht und solche Dinge. Aber es hat für mich, war das immer so dieses kleine Rückversichern, wenn ich eben geschaut habe, wann war er online, lauter diese Dinge. Dieses bisschen Kontrolle hat mir kurz ein paar Minuten Sicherheit gegeben. Und ich habe dann schon deutlich gemerkt, dass das Problem eindeutig an mir liegt. Hm. Und dass, wenn ich mir diese Sicherheit nicht gebe in dieser Beziehung, er kann sie mir auch nur bis zum gewissen Grad geben. Hm. Und es wird niemals so sein, dass eine Person kommt in das eigene Leben, wenn man sehr eifersüchtig ist, und einen davon unter Anführungszeichen heilt. Das wird einfach niemals passieren.
Weißt du, wann was mich Eifersucht ein bisschen erinnert? An Verlustangst.
Ja, das hängt sicher sehr, sehr intensiv zusammen.
Weil ich habe jetzt wirklich kurz Revue passieren lassen, weil ich mir gedacht habe, so was du beschreibst, dieses Gefühl, das hatte ich nur in der toxischen Beziehung mit dem Menschen, den du nicht leiden kannst. Und da war es einfach die Verlustangst, die so stark dauernd getriggert worden ist, dass ich das unter Kontrolle haben wollte. Mhm. Und dass es genau diese kleinen Sachen waren, wie wann ist jemand online oder wann ist jemand das. Und zum Beispiel auch so, schreib mir, wenn du nach Hause gehst, oder schreib mir, wann du ins Bett gehst. Das waren so meine kleinen Punkte, die ich gebraucht habe. Und wenn die nicht passiert sind, sind wir in der Abwärtsspirale. Aber spannend eigentlich, dass du, ja, es ist was, das Wahre, was du sagst, ist eben, vielleicht bei Verlustangst und auch bei Eifersucht, die eigene Sicherheit. Mhm. Man muss sich die eigene Sicherheit in der Beziehung geben, der andere wird es nicht schaffen.
Nein, er wird es nicht schaffen und er wird echt daran scheitern. Und ich kenne einige Menschen, auch in meinem engeren Freundeskreis, die durchaus sehr eifersüchtige Ex-Partner gehabt haben, aber bewusst nicht gegendert, und die da echt durch die Hölle gegangen sind. Also die sind dann selber bis zum gewissen Grad sehr, also haben so ein bisschen Trust-Issues in nächsten Beziehungen auch ein bisschen bekommen, weil sie da so traumatisiert waren, weil da ständig irgendwelche Anschuldigungen passiert sind. Ja. Oder so, weißt du, wenn du die selber kennst und weißt, ich würde doch niemals fremdgehen, zum Beispiel jetzt, wenn das dein Claim ist. Und dann versucht da wer ständig einzureden, dass du irgendwas Falsches machst oder irgendwie mit jemandem flirtest, obwohl du es nicht tust, das ist ja auch voll Gaslighting. Also es ist schon, also Eifersucht ist ein extrem problematisches Verhalten, Punkt. Das teilweise zur Machtausübung über einen anderen Menschen eingesetzt wird. Mhm. Und es ist scheiße, Punkt. Und trotzdem kann man natürlich für Menschen, die davon betroffen sind, ein gewisses Verständnis entwickeln. Muss man nicht, aber man kann. Und ich glaube, gerade wenn man irgendwie in der Beziehung davon betroffen ist, ist es auf alle Fälle wichtig, das auch nicht abzutun und so zu tun, als ob dieser süße Frauenangewohnheit ist, unter Anführungszeichen.
Sind auch genügend Männer super eifersüchtig.
Ja.
Weil das, also wir haben ja eine Folge mit dem autonomen Frauenhaus gemeinsam gemacht, wo ja Eifersucht im Prinzip auch einer der Punkte war für die Liste über gewaltvolle Beziehungen.
Und das ist zum Beispiel auch eine Folge gewesen, wo ich mir schon gedacht habe, ich meine, da war ich schon über diesen Eifersuchtsberg ein bisschen hinweg, aber da ist mir das auch nochmal klar geworden, dass das wirklich ein problematisches Verhalten ist. Und das muss man selber in den Griff bekommen. Mhm. Und was das ist schon, also natürlich, es gibt sehr viele eifersüchtige Männer. Ich glaube, also wenn man über dieses Gewaltthema spricht, ich glaube, Frauen üben so eher ein bisschen subtilere Gewalt aus mit diesem Eifersuchtsthema, mit diesem
Kontrollthema. Emotionale Gewalt.
Genau.
Emotionale Gewalt ist aber auch Gewalt.
Genau. Ja. Und das muss man sich wirklich bewusst machen. Also es gibt schon Grenzen und die sollte man, also nicht nur immer einfordern, da ist meine Grenze, da ist meine Grenze. Weil ich finde, momentan ist der Dialog überhaupt, was Beziehungen betrifft, sehr auf egozentrisch.
Danke.
Amen, wirklich, oder?
Ja, ich habe gerade das Gleiche gesagt wie du.
Ja, voll. Nein, ihr habt echt den Eindruck, jeder ist so, also das ist nur mit meinem Consent und meine Grenze muss gewahrt werden und keiner wahrt die Grenze vom anderen. So, ich sehe auch deine Grenze, okay, so, das ist was mein Issue ist, aber das ist was dir wehtut, deswegen mache ich es nicht. Ich glaube, da muss man sich hinbewegen, gerade in einer Beziehung. Wann nicht in einer Beziehung?
Ich finde, es ist das Schöne daran an einer Beziehung, dass man genau nochmal aufgezeigt bekommt, wo man ansetzen muss oder was für einen wichtige Punkte sind zum Bearbeiten, weil ich zum Beispiel schon merke, also zum Beispiel meine Verlustangst ist in dem Sinne eigentlich wirklich abgeheilt. Es ist ganz komisch.
Ja, voll.
Es ist dieses, ich glaube, da war schon meine vorherige Beziehung sehr wholesome, auch wenn sie ein schlechtes Ende genommen hat, aber es hat mir gezeigt, dass diese Verlustangst mit gewissen Triggerpunkten halt von davor gefüllt war und es hat sich abgebaut.
Mhm.
Nichtsdestotrotz zeigt es mir nach wie vor total stark auf, dass ich zum Beispiel in Konflikten nicht fair bin.
Mhm.
Und einfach zum Beispiel meine erste Reaktion, und das merke ich einfach jetzt gerade voll stark immer wieder, dass meine erste Reaktion ist zu gehen, mich zu entziehen, ganz viel Distanz zu schaffen, nämlich auch auf einmal so richtig so Shutdown für alles. Und da habe ich mir dann echt gedacht, so wie so, klar, es gibt gewisse Prägungen von meinen Vorbildfunktion, also die Vorbildfunktion meiner Eltern auch, weil mein Vater zum Beispiel auch eher Tendenz war, er geht in Situationen, wenn es ihm zu viel ist.
Mhm.
Und meine Mutter sich emotional auch abkühlt bei Gesprächen, also so distanzierter ist. Und ich habe gemerkt, so, aber das ist meine Aufgabe, das zu kommunizieren und zu sein. Und ich finde, da beginnen ja so kleine Sachen. Es ist ja nicht immer das Große. Es ist nicht jeder hat so bigge Verlustangst-Issues wie ich. Nicht jeder hat so große Eifersuchtsdramen wie du. Jetzt nicht böse ein Vorwurf, aber halt nicht so große Themen. Es sind ja diese ganz kleinen sind schon. Und wir sind oft in der Emotion drinnen, dass der andere in der Verantwortung ist, das jetzt für uns auszubessern. Aber irgendwie, wie du sagst, dieses Grenzen wahren, wo sind meine Grenzen und ich wahre deine Grenzen. Und auch zu schauen, wie können wir gemeinsam Themen anders angehen als davor. Weil zum Beispiel für mich war es jetzt echt, jedes Mal, wenn ich das gedacht habe, also ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Konflikte gehabt, das ist das nicht, aber ich habe mir wirklich gedacht, nein, ich bleibe jetzt sitzen, auch wenn mir das unangenehm ist. Mhm. Ich halte das jetzt aus. Ich springe jetzt nicht sofort auf. Tendenz habe ich früher auch immer gedacht, spring sofort auf und gehe.
Mhm.
Wie so eine kleine Drama Queen. Und ich will auch immer, dass man mir nachgeht.
So. Ah, ja. Ja, was ich
aber glaub, das sind kleine Aushaltmomente.
Das ist voll der gute Input und ich glaube, das an dem krankt die Gesellschaft auch enorm, weil deswegen fühlen sich ja, glaube ich, ältere Herren immer bei diesem ganzen Nix darf man zu Frauen mehr sagen Thema irgendwie immer so ertappt, weil keiner mehr sitzen kann und sagen kann, ich habe es nicht als deine Grenze wahrgenommen und es tut mir leid, dass ich da drüber gegangen bin, ich habe es einfach nicht gecheckt. Und ich glaube, dieses sich eingestehen, dass man A, die Grenze von jemandem anderen vielleicht nicht nachvollziehen kann, dass man B, die Grenze überschritten hat, dass man C, vielleicht auch nicht genau weiß, wo die Grenze ist, ist echt, es ist einfach ein Herantasten, auch in der Gesellschaft, wo sind wir, wo laufen denn unsere Grenzen? Wir dürfen die auch austesten. Man sagt ja immer, Kinder sollen auch die Grenzen austesten, aber trotzdem ist es wichtig, dass man Grenzen hat, die einfach einen Halt geben, wo man weiß, da geht es jetzt nicht mehr weiter. Und aber weil du sagst, die Abwärtsspiralen, gerade beim Thema Verlustangst und Eifersucht, das kann sich so bitter einschwingen, ob es jetzt bei der Person ist, die das Gefühl verspürt oder ob das bei der Person ist, die davon betroffen ist. Das ist so eine tiefe, zerstörerische Kraft in einer Beziehung, die einfach wirklich nichts Gutes, Süßes an sich hat. Und ich glaube, man muss auch echt davon weggehen, die Eifersucht als so Kavaliersdelikt in einer Beziehung zu sehen, weil das ist eigentlich nicht.
Was du gerade gesagt hast mit diesem, was darf man noch sagen und dass keiner mehr so Grenzen erkennen kann oder viele nicht das Problem der Gesellschaft ist auch, die Grenzen des anderen zu erkennen. Die Grenzen des anderen zu erkennen und das auszusprechen, hey, ich habe deine Grenze da nicht erkannt, würde ja bedeuten, dass man verantwortlich ist.
Genau.
Und ich glaube, dass viele Menschen, und da spreche ich für, ich würde sagen, sehr, sehr viele Menschen, haben verlernt, eine Verantwortung zu übernehmen.
Amen, Sister, jetzt sag's ich.
Für eben auch diese Probleme. Weil zum Beispiel, ich glaube nämlich auch, dass das Ganze in gewissen nicht bei allen Thematiken, aber bei gewissen Thematiken würde sich das auch nicht so in Fronten anfühlen, wenn beide Seiten sagen, hey, es ist unsere gemeinsame Verantwortung, das zu verändern und auch zu wahren und so. Und ich finde halt manchmal mir fehlt das auch ein bisschen im Alltag, fällt mir das einfach auf, dass Menschen oft auch sagen, naja, das steht mir ja zu. Mhm. Nichts steht dir zu.
Ja.
Fucking nothing.
Ja.
In einer wirklich, wirklichen Welt, ohne unseren sozialen, gesellschaftlichen Dings, kannst du schauen, wo es bleibst.
Ja.
Weil gefressen oder Essen, so auf die Art. Das ist falsch, oder? Gefressen oder gefressen werden, so ist der richtige. Und wieder hat sie ein Sprichwort versammelt. Ihr könnt mir wieder die ganzen Memes dazu schicken. Danke vielmals dafür. Ich sehe sie alle. Ich sehe euch. Und ich trage Verantwortung, dass ich mir definitiv einen Sprichwortkalender kaufe oder sowas. Nein, aber ich meine, dann denke ich mir so, ich verstehe auch den Punkt nicht ganz, wenn Menschen halt dann sagen so, das steht mir ja zu. Und ja, das ist Dings. Ja. Ich habe da irgendwie das Gefühl, so, das ist auch so ein bisschen eine Ich habe das Thema Verantwortung in letzter Zeit immer so.
Ich habe das sehr groß in meinem Leben, Leonie. Ist lustig. Das Thema Verantwortung ist auch gerade.
Und Verantwortung übernehmen, ja, nämlich auch für seine Fehler, für seine Probleme. Und dass das nämlich eben nicht zu sehen, dass der andere schuld ist und der andere machen muss, sondern dass man selber kehren muss auf der, bei der eigenen Höhe. Klar, ja, der andere darf helfen. Der andere darf helfen, das leichter zu machen in Momenten der Verzweiflung. Aber er ist ja nicht der Psychotherapeut und Doktor.
Na, und ich finde, das ist echt ein Riesenthema. Also das, also gerade, wenn wir jetzt auch nochmal so ein bisschen Meta wären, aber...
Wären wir Meta, aber nicht Facebook-Meta.
Ich merke das auch ganz ehrlich. Jetzt, ich meine, ich arbeite in der Medienbranche. Ich habe gerade wahnsinnig viel mit dem Thema Wirtschaft zu tun. Es ist so spannend, wie sie die Menschen in den bestbezahltesten Positionen, die so fucking viel Geld verdienen, dass sie damit echt die Welt verändern könnten, wenn sie es richtig einsetzen würden, dass diese Menschen anfangen zu jammern über Leute, die mindestens 40, 50 Stunden die Woche arbeiten und sagen, ihr müsst nur mehr arbeiten, damit wir wieder unseren Wohlstand haben.
Ja, ja. Fuck you.
Diese Leute haben komplett nicht ihr Anforderungsprofil in dieser Position erfasst. Ja. Sie wissen nicht, dass es ihr Beruf ist, Verantwortung zu tragen.
Ja.
Nicht wieder abzugeben, sondern zu tragen. Und das finde ich so geil, weil da denke ich mir immer, wenn wir fähigere Führungskräfte gehabt hätten in den letzten 10, 15, 20 Jahren, hätten wir vielleicht diverse Krisen, die wir in den letzten 5 Jahren erlebt haben, in geballter Form, auch in Mitteleuropa, vielleicht nicht so in diesem Ausmaß gehabt. Wir hätten vielleicht Leute gehabt, die besonnener auf Konflikte schauen, die besonnener auf Krisen schauen, die nicht immer nur mit Hype und Hetze und Drama irgendwelche windigen Entscheidungen aus dem Boden stampfen und die Menschen auch dazu bewegen, vielleicht politische Protest, eine Protestwahl zu treffen. Bei
und auch die
Wahlen.
Probleme anerkennen und sehen.
Ja.
Weil die dauernd die Augen vor gewissen Sachen zu verschließen, in gewissen zum Beispiel städtischen Ballungsräumen, die stattfinden, ist auch eine fatale Entscheidung. Und das heißt nicht, dass man da sagt, man ist dagegen, aber man muss gewisse Verantwortung auch da erkennen. Und zum Beispiel, was mir damals, wie ich noch vor mehr als 10 Jahren angestellt war, aufgefallen ist, und deswegen war einer Mitgründe, warum ich selbstständig mich gemacht habe, war, dass damals meine, also ich war in einer, wenn man es von einer hierarchischen Position ausspricht, war ich relativ weit unten. Also ich war damals Social Media Managerin und für diese Firma Content produziert, das war eine Social Media Agentur. Und ich habe einen Fehler gemacht. Und meine damals Vorgesetzten, also das gab mehrere Personen, die dafür über mir standen, sozusagen in der Reihenfolge, haben sowohl vom Kunden als auch vor unserer Hauptchefin das Ganze auf mich abgetan. Und das ist zum Beispiel, und ich bin damals, ich war noch eine sehr junge Frau damals, habe das meiner Mutter erzählt, die nämlich auch eine Chefposition hat. Und sie hat gesagt so, ich würde, also sie hat das für auch zu mir gesagt so, deswegen ist man ja Chef, deswegen ist man ja Führungsposition, indem man eben Mitarbeiter entlastet, was das betrifft und den, sag ich mal, den Wischelwaschel, was sich die Kunden einfallen lassen, abfängt.
Ja.
Und man tritt nicht nach unten.
Genau. Und das passiert, finde ich, schon die längste Zeit bei uns extrem.
Und das nimmt diese Verantwortung übernehmen, ist in so vielen Bereichen so wichtig, nicht nur was es Politik betrifft, auch was das Klima betrifft, sondern auch was Beziehungen betrifft. Mhm. Weil ich finde halt auch das so lustig auf Instagram, wie viele Tipps man nicht alles bekommt, ausgespielt oder auch auf TikTok. Ich bin ja jetzt nicht mehr auf TikTok. Habe im Übrigen weniger gekauft seitdem, 80% weniger Amazon-Einkäufe. Ja, ist eine interessante Selbststudie gewesen. Ich habe mir das mal angeschaut. In der Zeit, wo ich TikTok genutzt habe, habe ich wirklich 80% mehr gekauft.
Ich bin voll bei dir. Ich finde das echt ein cooles Selbstexperiment.
Aber das, was mich halt dann, diese Tipps immer sind so, ja, du musst das machen, du musst, da check gleich das und das und das. Es ist halt dieses, ich weiß nicht, genießen auch einmal, aber auch für sich selber zu sagen, okay, man datet nicht immer Idioten. Das sind nicht alle da draußen Idioten, man choost schon die Idioten.
Ja.
Du hast einen Pool von, ich meine, ohne böse zu sein, die meisten sagen sehr klar in den ersten Minuten, Sekunden, wer sie sind, was sie wollen und wohin es geht.
Ja.
Man muss nur zuhören, man muss es erkennen. Und oft ist dieses Ding, die Verantwortung ist dann wieder die an, ja, es gibt nur Fuckboys da draußen.
Ja, aber dann schaut man sich es vielleicht auch ein bisschen an, gell?
Ja, und ich meine, ich will auch nicht damit sagen, dass es jetzt immer nur die Verantwortung der einzelnen Person ist, sondern ich glaube auch manchmal, dass es halt so ein Mischmasch-Ding ist.
Ja.
Aber das Einzige, was wir verändern können, ist uns selbst.
Das ist wahr. Mhm. Absolut. Auch ein schöner Schlusssatz, muss ich sagen.
Ja.
Mir fällt jetzt zu dem Thema gar nicht mehr ein, was ich da nur als Tipp geben könnte. Ich kann nur sagen, geht's diesen Weg, weil es zahlt sich schon aus.
Ist dir mal aufgefallen, dass wir in den letzten Folgen immer vom Sex, Liebe, Dating zu irgendeiner Politik-Sache kommen? Wir werden bald noch zum gesellschaftskritischen Podcast statt zum
Sex-Podcast. Es interessiert uns heute auch momentan. Was sollen wir machen?
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Also ich kann jeder, vor allem jungen Frau, wirklich raten, sich politisch zu interessieren. Weil ja, das, was man sich da ins Bett holt, und da sage ich jetzt mal in dem... ich muss meinem Hund die Tabletten geben. Entschuldigung, Leute, das war mein Wecker dafür.
Du hast gerade sehr verwirrt geschaut.
Ja, ich muss jetzt seit kurzem meinem Hund Tabletten geben und jetzt habe ich mir dafür einen eigenen Weckerton gemacht, der mich noch immer verwirrt. Aber weil das Ding ist, wenn ihr zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein sehr hochgestochenes Thema schon wieder zum Ende, aber wie reagiert der Mann, mit dem ihr eine Beziehung habt, wenn er über sexuelle Übergriffe redet? Mhm. Weil daran erkennt ihr, wie dieser Mann ist. Versucht er das wegzulächeln? Versucht er das abzuschwächen? Oder ist er wirklich empathisch? Wird er wütend auf diese Welt? Das sind nämlich die Sachen. Politik, du hast es einmal schon gesagt, beginnt im Kleinen.
Ja,
und voll. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir echt gedacht habe, da schaut man zu wenig hin. Und deswegen ist es auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, die Augen aufzumachen und nicht nur im eigenen Süppchen zu dampfen und zu glauben, das, was in meinem Kopf und in meinem Herzen vorgeht, ist das Allerwichtigste. Nein, weil da verpasst man wirklich sehr viel Information über die Welt und über die Menschen.
Ja, und nämlich auch politische Themen mal mit dem Partner ansprechen und schauen, wo der steht. Weil da machen sich manchmal Abgründe auf.
Ja, und vor allem selber wirklich die Verantwortung übernehmen, wenn man weiß, man ist nicht so korrekt. Und ich sage auch nicht, dass ich dann nicht wieder mal gelegentlich mal solche Fehler auch mache in meiner Beziehung. Ich mache jeden Tag 100 Fehler.
Tausende Fehler machen wir. Wir sind voller Fehler. Voll. Deswegen gibt es auch 5 Jahre Podcast, weil wir dauernd unsere Fehler besprechen müssen. Immer wieder neue.
Voll. Und ich glaube,
ist auch okay. Wir sind Menschen.
Work in progress einfach, wirklich.
Ja, und am Ende work in progress. Soll man einfach glücklich werden. Und deswegen Eifersucht und Verlustangst gehören nicht dazu, dass man glücklich wird.
Let the Eifersucht
Verlustangst
go.
Und Eifersucht go. Gut, wir sagen bis dahin, Bussi, Baba.